Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet: Die Inflation ist da. Und nun? Mein Gesprächspartner ist Stefan Risse, Kapitalmarktstratege der Vermögensverwaltung Arcatis, mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Risse.
Danke, Drescher.
Herr Risse, es ist mir eine Freude, mich mit Ihnen über das Thema Inflation zu unterhalten, denn Sie haben sich mit dem Thema schon sehr lange, sehr früh beschäftigt. 2010 war es, glaube ich, ein Buch geschrieben, Die Inflation kommt. Es gab auch die eine oder andere Neuauflage seitdem. Lange Zeit ist sie nicht gekommen. Jetzt ist sie da und ist gekommen. Die Frage ist, um zu bleiben. Das werden wir nachher noch klären. Aber vielleicht mal, warum waren Sie Ihrer Zeit so voraus? Warum waren Sie vor der Kurve? So ein Trend ist ja manchmal schlecht zu timen. Die Grundaussage war richtig, aber warum haben Sie es so früh angekündigt und so lange gab es keine Inflation?
Ja, ich habe in dem Buch durchaus geschrieben, dass das Timing das Schwerste ist. Also ich habe nicht in dem Buch geschrieben, mit Auflage des Buches damals 2010, geht jetzt sofort die Inflation nach oben. Ich habe sie aber früher erwartet. Anlass damals war diese Neuausrichtung der Geldpolitik, dass man eben zu dem Nullzins, den man ja eingeführt hatte nach der Finanzkrise, eben dieses massenhafte Aufkaufen von Staatsanleihen und generell Wertpapieren startete, was ja die Geldmenge enorm erhöht hat. Und ich ging davon aus, dass das zu mehr Verbraucherpreisinflation irgendwann zwangsweise führen wird. Allerdings muss man sagen, die Inflation hat dann wieder erstmal nur am Finanzmarkt stattgefunden, also bei den Anleihen ganz massiv, aber auch bei den Aktien. Das heißt, wir hatten weiter die Asset-Price-Inflation und bei den Verbraucherpreisen ist das eben noch nicht angekommen. Was trotzdem richtig war, war die Ankündigung damals im Buch, dass wir über Jahre einen negativen Realzins bekommen würden. Ich bin nur davon ausgegangen, wir kriegen irgendwie eine Inflation von 5-6% und haben Zinsen von 2%. Und tatsächlich war es dann eben so, wir hatten eine Inflation von 2%, teilweise sogar drunter, und dafür aber eben sogar 10-jährige Anleihen mit einem Minuszins von teilweise 0,5%. Damit war natürlich auch die Empfehlung, in Sachwerte anzulegen, in Aktien anzulegen, unter anderem Schweizer Franken war eine Empfehlung, auch Gold war eine Empfehlung. Das hat alles soweit gepasst. Also der Anleger, der danach gehandelt hat, hat keinen Nachteil gehabt, weil wir jetzt nicht die Situation hatten, dass das Geld quasi aufwertete. Aber Sie haben vollkommen recht. Wir haben eben erst jetzt Verbraucherpreisinflation bekommen. Ich habe daraufhin das Buch neu aufgelegt, aber auch neu geschrieben. Also viele Kapitel sind komplett neu geschrieben. Und was damals gefehlt hat, und das ist das, was jetzt hinzugekommen ist, ist dieser Trigger, nämlich dass das Geld in den Händen der Bürger gelandet ist. Ganz extrem in Amerika mit diesen Covid-Hilfszahlungen, die es gab. Das waren ja so drei Pakete, wo die Bürger ja teilweise Familien über 40.000 Euro gekriegt haben. Das Einkommen der Amerikaner viel stärker gestiegen ist, als es ohne Corona-Krise gestiegen wäre. Also sie haben völlig überstimuliert. Und das ja in einer Situation, wo weite Teile der Wirtschaft, Dienstleistungen, Restaurants, Reisen, alles geschlossen war, also kein Geld absorbieren konnte. Und daraufhin haben wir eben eine Explosion der Güterpreise gesehen, wo ebenfalls Produktionen stillgelegt waren, Lieferketten unterbrochen waren. Und das führt dann eben dazu, oder führte jetzt dazu, dass jetzt plötzlich die Inflation da ist und jetzt ist der Geist aus der Flasche und die Frage ist, kriegt man ihn wieder zurück da rein und haben wir bald wieder 2% Inflation.
Jetzt haben Sie sich aber damals nicht darauf beschränkt, rein theoretisch das Thema in einem Buch abzuhandeln, sondern Sie haben als Advisor, so würde ich das mal nennen, einen Fonds initiiert, den Multi-Asset-Fonds Risse Inflation Opportunities, damals mit Universal. Wie wollten Sie damals die Anleger vor der Inflation schützen und was ist schiefgelaufen, dass am Ende die Leute nicht dieses Investment als ein attraktives erkannt haben und Sie auch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt den Fonds abwickeln mussten?
Dass Sie das jetzt wieder ansprechen müssen, Herr Drescher, aber ich habe es geahnt. Nein, ich gehe ja sehr offen damit um. Also Gold war schon auch ein wesentlicher Bestandteil in dem Fonds. Ich hatte dort Gold Exchange-Traded Commodities beispielsweise drin, währungsgesicherte. Das dann schief ging, lag daran, dass ich mich 2015 gegen den Markt gestellt habe. Ich habe so ein bisschen diese China-Problematik gesehen, die traf auch ein. Aber alles zu spät für meinen Fonds. Der Markt ist erstmal mit den Anleihekäufen der EZB, das begann 2015 ja dieses Programm, massiv nach oben gelaufen. Und ich habe dann eben festgestellt, wenn Sie einen ja, zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Investmentfonds managen und stellen sich gegen den Markt und Sie verlieren, während alle anderen gewinnen, ist das extrem schwierig, weil Sie natürlich auch die Anleger im Rücken haben, die Sie fragen, was ist da los? Und ich habe das unterschätzt. Ich hätte auch ein Team gebraucht. Ich habe mich da überschätzt im Sinne von, ich kann das allein machen. Ich hätte jemanden gebraucht, der ein bisschen weniger risikofreudig ist als ich. Und dann waren die Verluste irgendwann so groß, dass auch die Universal dann das Value at Risk, was ich eingehen konnte, senkte. Und damit waren die Chancen, das auch wieder aufzuholen in überschaubarer Zeit, einfach nicht mehr da. Und dann habe ich eingesehen, dass man das konsequent beenden muss. Habe auch klar gesagt, ich bin allein dafür verantwortlich. Keine anderen und habe auch klar gesagt, auch wenn ich jetzt für eine Fondsgesellschaft wieder arbeite, als Kapitalmarktstratege, ich selber werde in meinem Leben keinen Fonds mehr managen und dabei bleibe ich auch und ich glaube, dieser sehr offene Umgang und auch das Übernehmen von Verantwortung hat es dann auch möglich gemacht, dass ich heute wieder in dieser Branche arbeite, aber das war in meiner Karriere sicherlich die schwerste Phase, die ich keinem wünsche. Aber ich bin ganz froh, dass ich es hinter mir habe und nicht sowas jetzt quasi immer noch als Fonds mit mir herumschleppe wie andere.
Wir schätzen ehrliche Worte und deshalb danke auch für diese Ausführung. Jetzt ist es ja so, dass in der Theorie Geldmengenausweitung immer alle gesagt haben, ja, das birgt eigentlich die Gefahr der Inflation und trotzdem verzweifelte Versuche, wir erinnern uns der EZB, die Inflation anzukurbeln, über 2% zu bekommen, es gelang nicht. Es gab welche, die gesagt haben, es wird nie wieder Inflation geben, das ist ein Mechanismus, ein Gespenst aus der Vergangenheit der Kapitalmärkte. Warum haben die sich jahrelang nicht vorstellen können, dass es überhaupt mal wieder Inflation gibt, wo doch gleichzeitig zumindest einer von drei Indikatoren, die notwendig sind, um Inflation anzukurbeln, nämlich Geldmengenausweitung, zu beobachten war? Warum diese Einschätzung damals, es gibt nie wieder Inflation?
Ja, die haben nur eine Sache betrachtet, die Leute, die gesagt haben, das ist ein Gespenst der Vergangenheit, und zwar haben die immer nur auf die Produktionskapazitäten geguckt. Und die Beobachtung ist dann natürlich auch richtig, dass wir eben aufgrund der Billiglohnländer, der Massenproduktion, der Automatisierung an der Kapazitätsfront eigentlich keine Probleme haben. Mal jetzt Covid außen vor. Wenn sich die Welt einfach angucken, wie sie bis Covid war, ja, und wenn da die Leute nochmal 100 Millionen iPhones mehr nachgefragt hätten, dann hätten sie noch eine Foxconn-Fabrik dahingestellt, noch ein paar mehr Leute vom Land in die Fabriken geholt oder wie jetzt in Indien eine Fabrik gebaut. Also da muss man ganz klar sagen, ist die Welt mit der Just-in-Time-Produktion, mit der Globalisierung und den vielen Arbeitskräften, die immer weiter dazugekommen sind, wirklich viel flexibler geworden. Ich habe mich immer für Autos interessiert, als Kind schon, und kann mich noch erinnern, Sie möglicherweise auch, dass man ja früher in Deutschland, wenn man einen Porsche bestellt hat, jahrelang gewartet hat. Auch auf einen Mercedes. Die Verträge in der Automotorsport wurden teilweise mit 10.000 Mark gehandelt. Also einfach nur das Auto jetzt abholen zu können. Die Zeiten waren ja vorbei. Also die Fabriken konnten ihre Kapazitäten ausweiten. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Geschichte. Der nächste Teil sind sowas wie Rohstoffe. Da sind die Mengen auf der Welt dann im Zweifel einfach begrenzt. Und das nächste Thema sind unter Umständen eben Löhne. Wenn Löhne steigen, dann muss ich das irgendwann in die Produktionspreise mit hineinnehmen, sonst verkaufe ich ohne Profit am Ende. Und steigende Rohstoffpreise, steigende Energiepreise müssen eben dann auch in Produktionspreise mit eingearbeitet werden. Und so kommt es halt dann doch zur Verbraucherpreisinflation. Wir haben die Inflation an den Finanzmärkten gesehen. Da ist die Geldmenge hingegangen und deswegen haben wir es bei den Verbraucherpreisen nicht gesehen. Aber an einer Stelle haben Sie ja eine Verbindung zwischen Assetmärkten und Verbraucherpreisen, und das sind die Immobilien. Wenn Immobilienpreise permanent steigen, dann steigen auch die Mieten nicht im gleichen Maße, aber sie steigen eben mit. Und da ist die Inflation in Ballungsgebieten auch ganz eindeutig schon bei den Verbrauchern angekommen. Also Leute, die eben einen Feuerwehrmann in London hat jahrelang einen sinkenden Lebensstandard gehabt, weil er halt immer weiter reinfahren musste nach London oder immer mehr für Wohnen ausgeben musste in London, um da noch existieren zu können. Also da ist ja Verbraucherpreisinflation durchaus vorher schon angekommen.
Wir halten fest, für Inflation brauchen wir eine Geldmengenausweitung. Die haben wir gesehen. Nach Berechnungen von Herrn Professor Sinn haben wir gehört, sind es, ich glaube, 5,1 Billionen Euro, die wir als Sprengstofffässer im Keller aufgebaut hatten. Dann kam dazu die Güterverknappung, an die man lange Zeit nicht geglaubt hat. Sie haben es gerade unterstrichen, Covid-bedingt natürlich sehr viel schärfer, als sie im natürlichen Bereich ohnehin gekommen wäre. Stichwort Rohstoffe. Dann haben wir noch eine Angebotsverknappung im Augenblick, vor allen Dingen was die Energieträger angeht, hier in Deutschland. Ja, und die Lohnpreisspirale setzt sich vor dem Hintergrund natürlich in Bewegung. Die Angestellten wollen höhere Tarifabschlüsse, um zu kompensieren, was da passiert. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt schon bei knapp 10% Inflation sind, wäre denn eine Hyperinflation sogar vorstellbar? Von der würde man ja sprechen, wenn man über einen längeren Zeitraum mehr als 10%ige jährliche Inflationsraten hat. Was mich zu der Frage bewegt, welchen Ausblick nehmen Sie und halten Sie Hyperinflation in Deutschland, das interessiert unsere Zuhörer am meisten, für wahrscheinlich?
Nein, ich halte Hyperinflation nicht für wahrscheinlich und auch keine Währungsreform. Es gab ja immer Leute, die Crashes irgendeiner Art vorausgesagt haben, die einen Deflation und die anderen Inflation und Währungsreform. Das, glaube ich, sind alles Dinge, die wir nicht sehen werden. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise in den USA eine relativ hohe Inflation gehabt. Wir haben das in den 70er Jahren gehabt. Aber auch die ist ja nicht ausgeufert und in einer Inflationspsychose oder in einer Hyperinflation geendet. Dafür ist Gott sei Dank das Vertrauen in die Notenbanken dann doch noch gegeben. Und die Notenbanken sind auch das Stichwort. Sie werden mit aller Macht versuchen, Zweitrundeneffekte nicht völlig zu verhindern. Das werden sie nicht können, ne? Also dieses steigende Löhne aufgrund von steigenden Preisen. Aber es ist auch davon auszugehen, dass die Tarifparteien nicht alles drum geben werden, dass sie solche Zweitrundeneffekte quasi anheizen. Denn dann könnte irgendwann etwas eintreten, was wir in Ländern wie der Türkei beispielsweise beobachten, in Argentinien beobachten, wo wir Hyperinflation haben, dass die Leute sofort alles Geld in den Konsum stecken. Und wenn das passiert, dann hätten sie natürlich, wenn sie jetzt quasi alle Konten in Deutschland leeren würden, dann hätten sie hier wahrscheinlich wirklich ganz schnell 20, 30% Inflationsrate. Wir haben natürlich generell auch so eine Situation, wenn ich mir das so anschaue, aktuell, es wird jetzt sehr viel vererbt. Es ist die erste Generation, die stirbt. Ist jetzt bei mir in der Familie auch vorgekommen. Meine Mutter hat den Krieg noch erlebt. Die ist geflüchtet, also ihre Mutter mit den Kindern weit vor Mauerbau. Die waren Landwirte und vor der Enteignung sind die nach Westdeutschland rüber. Mit anderen Worten, die hatten ja alles verloren und haben dann ja wieder ein bisschen Vermögen aufgebaut. Und das ist das Vermögen, was jetzt vererbt wird. Und es gibt immer mehr Leute, die sagen, ja, ich will aber nur noch 4 Tage oder 3 Tage die Woche arbeiten, Work-Life-Balance. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die eben jetzt auch Vermögen erben. Immobilienvermögen erben und dann auch noch Mieteinkünfte haben und weniger es leisten, sich leisten können, weniger zu arbeiten. Und wenn Sie den Cocktail mal zusammennehmen, das Geld, was die Generation, die jetzt vererbt, angehäuft hat, und das ist ja eine mehr sparsamere Generation gewesen, weil die eben auch Entbehrung und Krieg erlebt haben, das wird jetzt dem Konsum zugeführt durch Leute, die es ererben und gleichzeitig weniger arbeiten, ne? Was dann eben das Angebot an Arbeitskraft verknappt. Das ist natürlich ein inflationärer Cocktail. Und generell auf der Welt, ich habe vorhin dieses Thema Produktionskapazitäten angesprochen. Generell haben wir auf der Welt, haben zwei Wirtschaftsprofessoren aus England ein ganzes Buch darüber geschrieben mit dem Titel The Great Demographic Reversal. Wir haben generell auf der Welt jetzt die Situation, dass die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter ex-Afrika beginnt zu sinken. Die ist immer noch gestiegen, weil sie in China, in Osteuropa noch gestiegen ist. In Japan ist sie schon geschrumpft. In Europa stagniert sie seit über 10 Jahren. Die einzigen, die Zuwachs haben oder hatten immer noch, waren die Amerikaner durch die Einwanderung. Aber in China wird jetzt ganz stark dieses Thema Ein-Kind-Politik sichtbar. Und das bedeutet, das Angebot an Arbeitskraft wird nachlassen. Aber wir haben eine Menge Rentner, die eben aufgrund der neuen Medizin lange leben und weiter konsumieren. Jetzt heißt ja eigentlich die volkswirtschaftliche Theorie, ja, alternde Gesellschaften sind ja eher deflationär als inflationär. Guck doch mal nach Japan. Ist ja die älteste der Industriegesellschaften. Aber das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich gleichzeitig in China ganz viele fleißige Arbeiter habe, die all das herstellen, was die Rentner in China konsumieren. Wenn ich aber weltweit dieses Phänomen habe, dann ist es eher dadurch, dass Menschen lange leben, ein inflationärer Faktor. Und deswegen glauben wir, weil Sie mich nach dem Ausblick gefragt haben, ja, nicht Hyperinflation. Die Inflation könnte jetzt auch mal durchatmen, auch mal kurz im Minusbereich gehen, wenn diese Basiseffekte eintreten. Der Ölpreis beispielsweise sinkt ja jetzt wieder. Aber dann glauben wir eher, dass wir uns längerfristig in einem Bereich von 4-5% bewegen werden, aufgrund dieses demografischen Faktors, aufgrund möglicherweise auch von Rohstoffinflation, nicht so sehr jetzt, was fossile Brennstoffe betrifft, aber all das, was wir brauchen für die Energiewende, der CO2-Preis, der gezahlt werden muss, also der Umbau der Welt, die Dekarbonisierung der Welt will bezahlt werden. Und wir haben ja durch Covid festgestellt, wir haben uns selbst mit Medikamenten wie Antibiotikum abhängig gemacht von China in der Produktion. Darüber hinaus haben wir generell festgestellt, mit so autokratischen Systemen sich da abhängig machen, ist doof, wenn man sich mit denen streitet, liefern die plötzlich nicht mehr. Also, was wollen wir? Wir wollen wieder mehr Produktion nach Hause holen. Die Amerikaner fangen jetzt an, ganz massiv in Wyoming seltene Erden zu fördern, weil sie dann nämlich auch zu 80% von China abhängig sind. Aber warum haben wir es verlagert in die Billiglohnländer? Weil es billiger war, dort zu produzieren. Wenn ich es jetzt zurückhole zu unseren Lohnkosten, wird das teurer werden. Das sind Umstände, die uns länger begleiten werden und deswegen werden möglicherweise auch länger Inflation haben. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Notenbanken hingehen und das tun, was Oliver Blanchard schon in der Eurokrise vor über 10 Jahren gesagt hat. Er war damals Chefvolkswirt des IWF. Der hat gesagt, die Notenbanken sollten das Inflationsziel auf 4% hochsetzen. Und wenn sie das machen, dann haben sie auf 4% ja per se Geldwertstabilität, per Definition. Und dann können sie im Grunde bei 4% Inflation einen Zins von 0 festlegen, entschuldet sehr schnell über Inflation und nimmt den Druck von den Notenbanken. Das ist ein Regime, was ich mir durchaus auch vorstellen könnte.
Wir halten Ihre Prognose fest, 5% im Durchschnitt der nächsten Jahre, was ja nicht heißt, dass es vielleicht mal 6, 7 am Anfang sein können und hinten vielleicht sogar 3, 4 sind. Wir nehmen die 5. Das wäre jetzt die von Ihnen angenommene tatsächliche Inflation. Da kommen natürlich
Mir wäre die 4 lieber. Die 4.
4 wäre Ihnen lieber.
Ja, ich würde die 4 nehmen.
Kommen wir gleich noch dazu, was die dann bedeutet mit Realzinsen oder so. Aber fragen wir uns vorher mal, gefühlte und erwartete Inflation spielt natürlich auch eine Rolle in dieser Diskussion um die Inflation herum. Die Masse hat ja gefühlt eine weitaus höhere Inflation, vor allen Dingen, wenn sie die derzeit vor allen Dingen an ihren Energiekosten festmacht und an ihren Mobilitätskosten. Und die erwartete dürfte bei den meisten auch sein, das wird noch höher als das, was sie eben als den vermutlich dann zu einem Basissatz zurückkehrenden Grundinflation unterstellen. Was bedeutet das, wenn so gedacht wird und wenn so gehandelt wird, dass man eine höhere erwartet, als sie tatsächlich kommt? Kommt
Das
sie denn
heißt,
nicht auch?
ja, Inflationserwartungen verstetigen sich und damit haben Sie immer die Problematik, dass diejenigen, die Preise festsetzen, dazu gehört ja auch jeder Kioskbetreiber, jeder, der eine Bratwurstbude hat, wenn der immer schon davon ausgeht, naja, die Preise steigen ja sowieso weiter, so war es ja in Italien vor Euro-Einführung eigentlich immer, dann haben Sie quasi so einen Mechanismus, der automatisch die Leute die Preise annehmen lässt. Das ist sehr ungut. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Güter des täglichen Lebens, also die wir quasi jeden Tag konsumieren, Lebensmittel und Energiepreise, Sie haben es beides angesprochen, dass das eben jetzt so schnell steigt, Lebensmittel um 16%. Und deswegen ist die gefühlte Inflation viel höher. Und im Übrigen, ist die gefühlte Inflation auch in den letzten Jahren schon viel höher gewesen. Sie können den Leuten ganz schnell sagen, ja, das ist alles gelogen, da mit den 2%, ist auch manipuliert, stimmt da alles gar nicht. Das ist aber nicht richtig. Gerade in Deutschland wird die Inflation relativ fair gemessen. Die nehmen halt diesen Durchschnittshaushalt. Klar, in dem Moment, wo sie unter dem Durchschnitt sind, wird mehr ausgegeben prozentual für Lebensmittel, für Energie, für Mobilität als beim Durchschnittshaushalt. Mit anderen Worten, klar, der Haushalt hat dann etwas höhere Inflation als die 2%. Aber wenn Sie den Durchschnittshaushalt nehmen, und da habe ich in meinen Vorträgen ein schönes Beispiel drin, wenn die Leute sagen, es ist alles ist viel teurer geworden. Ein Fernseher. Ja, ein Fernseher kostet heute gemessen am durchschnittlichen Einkommen eines Deutschen ein Fünftel von dem, was er vor 40 Jahren gekostet hat. Und das gilt für viele technische Produkte. Ich bin früher als Kind in so ferngesteuerten Autos rumgefahren. Ja. Es war eine Riesendiskussion. Kriegt der Sohn so ein Ding für 500 Mark von Graupner? Kennen Sie vielleicht auch die Marke? So, da gehen Sie heute zum Konrad Elektronik und für 30 Euro kaufen Sie so ein Ding. Und so haben wir viele Sachen. Und bei Bekleidung im Übrigen das Gleiche. Da habe ich die Wahl zwischen der Goethestraße in Frankfurt, da steht ja hier immer eine lange Schlange um die Ecke, Rossmarkt, Goethestraße, kennen Sie vielleicht, bei Louis Vuitton. Wenn ich da vorbeikomme, mache ich mir immer den Scherz und frage so, gibt es hier was umsonst? Finden die Leute nicht sehr witzig. Also da ist natürlich nichts billiger geworden. Das ist alles sogar wahrscheinlich im Preis viel stärker gestiegen als die Inflation, weil sie viele kaufkräftige Chinesen dazu bekommen haben. Aber sobald sie ein paar Meter weiterlaufen und bei Primark reinstolpern, da kaufen sie auch eine Jeans günstiger als das, was früher meine Mutter dafür bezahlt hat. Also mit anderen Worten, wenn Sie wollen, können Sie da unheimlich billig einkaufen, auch bei H&M. Und dadurch ist die Inflation im Durchschnitt der letzten Jahre tatsächlich um die 2% gewachsen. Lebensmittel, Serviceindustrie, Restaurants schneller, aber solche Dinge eben im Preis massiv gefallen. Und aktuell haben Sie es eben so, dass alles steigt, die Güterinflation ebenfalls. Plus nochmal eben jetzt Lebensmittel und Energiepreise ganz, ganz extrem und massiv.
Wenn wir jetzt mal unterstellen, dass die Politik Inflation nicht schön findet, zum Zwecke der Entschuldung, was ja immer eine Unterstellung ist, Sie haben das eben schon gesagt, die vielleicht manchmal mehr oder manchmal weniger begründet ist, aber wenn Sie die Inflation, die Politik und die Notenbanken sind ja nun zunächst einmal auch dazu verpflichtet, das zu tun. Wenn Sie die bekämpfen wollen, wie bekämpft man die Inflation? Das heißt jetzt immer, ja, man muss den Zins über die Inflationsrate heben. Das wäre natürlich bei der derzeitigen Inflationsrate ein echtes Wort und die Konsequenzen wollen wir uns für die Kapitalmärkte nicht vorstellen. Wie macht man es also? Wie weit geht man? Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob wir hier vom amerikanischen Dollarraum sprechen und der Fed und der EZB, die kein homogenes Staaten-, Wirtschafts-, Finanzgefüge um sich hat, sondern Rücksicht nehmen muss auf Staaten wie Spanien, wie Italien, die hoch verschuldet sind. Wie bekämpfen die Inflation?
Ist ganz schwierig. Anfang der 80er Jahre ist das ja genau so gewesen, wie Sie gesagt haben. Da ist die Inflation vom damaligen Notenbankpräsidenten Paul Volcker bekämpft worden mit Zinsen über der Inflationsrate. Die lag in Amerika Anfang der 80er Jahre bei 15% und die Leitzinsen waren bei 19%. Übersetzt auf heute, richtig, müsste man mal so 10% Zins in den USA machen, in Europa auch so viel. IFO sagt ja, wir kriegen noch zweistellige Raten. Frau Lagarde sagt, Leitzins ist jetzt bei 12-15%. Vollkommen unvorstellbar, weil die Verschuldung in der Welt sich fast verdreifacht hat seit 1980. 1980 hatten wir eine Weltverschuldung von ungefähr, und zwar private Verschuldung, Unternehmensverschuldung und Staatsverschuldung von 140%. Und jetzt waren wir schon 2021 bei 365%. Wir haben enorm viele Zombie-Unternehmen, die in alle Reihenweise umkippen würden, wenn sie die Zinsen jetzt auf dieses Niveau setzen. Und damit haben Sie vollkommen recht. Wie bekämpft man jetzt diese Inflation? Da hilft eigentlich jetzt nur beten. Beten auf Basiseffekte, dass die Energiepreise aufs Jahr gesehen dann irgendwann plötzlich wieder gefallen sind, weil wir Gas von woanders organisieren, weil Herr Putin gestürzt wird und Russland sich zurückzieht aus der Ukraine und sich alle wieder mögen. Solche Dinge wären ja vorstellbar. Dann kriegen Sie natürlich auf der Energieseite so einen Basiseffekt, dass Sie erstmal ein Minus haben und damit dann auch die Inflationserwartungen wieder einfangen können. An sich aber sind den Notenbanken erstmal die Hände gebunden. Also sie können so effektiv Inflation nicht bekämpfen. Sie würden es, glaube ich, nur dann tun, wenn wirklich diese von Ihnen angesprochene Hyperinflation eintreten würde. also 15, 20%, ja, dass die Leute die Konten räumen, dann müsste man sich wohl entscheiden dafür, die Welt durch eine grauenvolle Pleitewelle zu schicken und durch eine grauenvolle Rezession zu schicken, politische Folgen unbekannt. Das wollen wir alle nicht hoffen, dass es dazu kommt. Das ist nicht meine Prognose, aber vollkommen ausschließen kann man es auch nicht.
Also hofft man auf eine Kombination. Auf der einen Seite, dass das, stellen wir es uns bildlich beim Autofahren vor, immer wieder schlagartig nicht voll, sondern etwas härter auf die Bremse zu gehen, dass das vielleicht reicht in Verbindung mit einer gewissen Rezession, Angst, die die Rohstoffpreise, speziell die Energiepreise, auch schon mal abkühlen lässt. Prinzip Hoffnung, ja, schauen wir einfach mal, was draus wird. Wie schütze ich mich vor Inflation, Herr Risse? Sie haben eben schon mal gesagt, wie Sie es vor einigen Jahren mit Ihrem Fonds machen wollten. Da sind ja auch viele in der Vermarktung ihrer Produkte sehr vordergründig und sagen, naja, alles, was Geld wert ist, ist schlecht für den Inflationsschutz, also Festgelder, Bausparverträge, Kapitalbildung, Lebensversicherung, das ist alles nicht gut, Bargeld in der Tasche sowieso nicht. Und gut für die Inflation ist alles, was Rohstoff ist, ist alles, was Immobilie ist, ist alles, was Aktie ist. Dann gibt es noch diejenigen, die sagen, naja, die Aktiengesellschaften sollten immer Preissetzungsmacht haben. Aber so einfach scheint es ja nicht zu sein, denn beispielsweise Gold hat absolut nicht überzeugen können vor den jüngsten Inflationsentwicklungen. Was ist das, wo Sie sagen, das ist das Richtige, um sich vor Inflation zu schützen?
Tja, also Sie haben vollkommen recht. Bei Gold gucken wir alle und machen große Augen und hätten gedacht, das müsste an der Inflation besser laufen. In den 80er Jahren haben wir eine große Gold-Hoss gehabt. Die sehen wir jetzt aktuell nicht. Da kann man lange nach Gründen suchen. Es sind wohl viel diese ETF-Rückgaben. Auch der Bitcoin mit seinen begrenzten 21 Millionen hängt an den Technologieaktien und nicht an der Inflation. Die Aktien sind auch runtergekommen. Und bei den Immobilien sehen wir momentan auch eher Stagnation. Wenn man viel verkaufen müsste, wird man vielleicht auch schon erstmal geringere Preise bekommen. Aber das ist jetzt ja auch die sehr kurzfristige Betrachtung. Ja, die Märkte sind erstmal in so einem Schockzustand und sagen sich vielleicht erstmal Risk-off. Selbst wenn ich jetzt im Cash bin und erstmal in der Inflation was verliere, die Märkte haben ja mehr verloren. Wenn ich jetzt zum Jahresanfang hier to date gucke, was habe ich denn in Cash verloren und was habe ich in Aktien verloren, was habe ich in Gold verloren, war Cash ja immer noch besser. Nur längerfristig zieht mir die Inflation die Schuhe aus. Ich bin kein Immobilienexperte, das müssen andere beraten. Von offenen Immobilienfonds halte ich gar nichts. Absolute Blackbox meiner Meinung nach, weil die Dinger immer schwer zu bewerten sind. Von geschlossenen halte ich auch ebenfalls fast immer nichts, viel zu hohe Kosten. Aber Immobilien selber, die selbstgenutzte oder wenn ich die Lage gut kenne, die ich habe für Mietobjekte, dann erscheint mir das nicht unbedingt falsch. Und dann kommt die Aktie. Und interessanterweise würde man reflexartig sagen, Substanzwerte, nicht? Also solche Unternehmen, die viel besitzen, weil das steigt ja in der Inflation auch. Hat Warren Buffett aber in Omaha gesagt, ja, ist schon richtig, ne, der hat ja Eisenbahngesellschaften, die Lokomotive ist dann mehr wert. Allerdings irgendwann ist die alt. Und dann muss ich eine neue kaufen und dann sind die Anschaffungskosten ja auch höher. Warum auch Buffett zu dem Schluss gekommen ist, dass die Capital-Light-Firmen weiterhin eigentlich die sind, die auch von der Inflation profitieren müssten. Warum? Weil sie wenig Kapital brauchen, um ihr Geschäft weiter zu betreiben, also auch kein Geld leihen müssen, keine hohen Kredite laufen haben. Generell, wenn sie nicht verschuldet sind, sich dann auch nicht an höheren Zinsen stören müssen. Da werfe ich mal die Deutsche Telekom, nicht weit von Ihnen entfernt. Sie können fast rüber gucken mit 146 Millionen Euro Schulden in den Raum. Das sind Unternehmen, die würden natürlich von stärker steigenden Zinsen dann schon was spüren. Aber wenn ich Unternehmen habe, die per Saldo quasi unverschuldet sind, netto auf Cash sitzen und die, wir haben es angesprochen, hohe Preissetzungsmacht haben, wie eine Microsoft. Wir waren jetzt auf Roadshow. Wir haben in jeder Stadt gefragt, ins Publikum, weil wir Microsoft auch in Fonds drin haben. Wer hat denn dieses Jahr sein Microsoft-Abo gekündigt? Die haben ja die Preise um über 20% angehoben. In Stuttgart haben sich zwei gemeldet, interessanterweise im Schwabenland. Ansonsten aber keine. Und die werden ja auch irgendwelche anderen Lösungen gefunden haben, wieder auf Microsoft-Basis, keine Ahnung. Aber das sind schon die Unternehmen, mit denen man, glaube ich, ganz gut durch die Krise kommen kann. Auf jeden Fall eben besser als die genannten Geldwerte auf lange Sicht. Ich finde auch Gold nach wie vor als Beimischung richtig. Der Schweizer Franken ist natürlich schon sehr hoch bewertet, ohne Frage. Aber gut, das war er auch schon vor ein paar Jahren, steigt trotzdem weiter. Aber so der Mix Immobilien, Aktien weltweit, vielleicht eher wieder mit mehr Fokus Amerika aufgrund der geopolitischen Situation und Beimischung Gold, finde ich nach wie vor, auch wenn es langweilig klingt, nicht so falsch.
Ja, kommen wir auf die Erwartungshaltung zu sprechen, die ich dann haben darf, was meine Erträge in der näheren Zukunft, sagen wir mal in den kommenden 3 bis 5 Jahren angeht, welche ich da haben darf. Sie haben eben mal irgendwo, und das hört man auch häufig in diesen Tagen, den Begriff des negativen Realzinses gebracht, nach dem Motto, nominal mag der ja existent sein, aber er liegt dann unter den Inflationsraten. Mag sein, dass es durchaus bei schlechterer Bonität auch was über der Inflationsrate gibt. Könnte aber auch sein, dass bei vielen Produkten ohnehin negative Realrenditen sind, sogar bei Substanzwerten, vor allen Dingen nach Kosten. Das heißt, was ist so diese durchschnittliche Erwartungshaltung, die Sie für einen internationalen Aktienfondsanleger in den nächsten Jahren ausgeben? Muss der sich vielleicht auch dann bei 4% nach Kosten seiner Fonds mit negativen Realrenditen zumindest auseinandersetzen?
Ja, also die fetten Jahre sind rum, das glaube ich einfach schon, das muss man klar sehen. Aber ich glaube, dass man mit Aktien noch eine Chance hat, wenn ich mal die 4% Inflationsrate aufgreife, mit Aktien durchaus noch die Chance hat, positive Realrenditen zu erzielen. Also vielleicht von 2-3% über der Inflationsrate. Hängt ja auch dann am Ende vom Fonds ab. Wir haben ja in Fonds Zertifikate uns bauen lassen, wo wir speziell auf die Inflation setzen, quasi wie eine Call-Option auf Inflation setzen, die sich unfassbar gut entwickelt hat, wie Sie sich vorstellen können, weil wir haben das nicht erst jetzt gemacht. Wir haben das gemacht, als die Inflation noch bei gut 2% war, und Sie kaufen ja immer sich quasi Inflationserwartung ein mit solchen Produkten. Und das sind natürlich auch Möglichkeiten, die man hat, als Anleger zu schauen, wo kann ich da was werden. Ganz aktuell inflationslinke, also inflationsgeschützte Anleihen zu kaufen, das weiß ich nicht, ob das so spannend ist, weil momentan ist die Inflationserwartung eben schon relativ hoch da drin. Und dann muss die Inflation ja erstmal noch weiter steigen und die Inflationserwartung noch weiter steigen, damit mir solche Anleihen dann dementsprechend Erträge bringen.
Ja, Sie haben es angesprochen, sonst hätte ich noch danach gefragt. Das Turbo-Zertifikat, so darf man das glaube ich schon nennen, dass Sie sich da haben stricken lassen, was im Datini unter anderem drin ist, und dreistellige Renditen seit Jahresanfang. Das zeigt, wenn man das richtige Szenario hat, das richtig getimed hat und das richtige Instrument dafür hat, dann kann das ein sehr interessanter Inflationsschutz sein, sich sowas machen zu lassen. Herr Risse, da sind wir am Ende unseres Podcasts. Wir können mal festhalten, die Inflation ist da. Und die Frage, was und nun, haben Sie eigentlich ganz gut beantwortet. Wir müssen wahrscheinlich nach Ihren Überlegungen mit keiner Hyperinflation rechnen. Wir können die aber nicht ausschließen. Die durchschnittliche der Zukunft wird bei etwa 4% gehofft, höchstenfalls aber doch bei 5 liegen. Auch das. Und es ist mit Aktien, zumindest mit bestimmten Aktien und entsprechend speziell geschusterten Instrumenten, sagen wir es mal so, möglich, auch oberhalb der Inflationsraten Renditen zu erwirtschaften. In der Hand der Notenbanken möchten wir nicht sitzen. Wir haben gehört, kann man beten, hoffen. Schauen wir mal, was die Zukunft da bringt. Am Ende, Herr Risse, jedes Podcasts frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Wir halten natürlich mal fest, die Inflation kommt. Das Buch auch in Neuauflagen. Von wann ist die letzte Auflage, die letzte überarbeitete?
Ja, die ist jetzt vom letzten Jahr. Das Buch kam raus am 15. Juni vergangenen Jahres. Da war die Inflation noch bei 2,3%. Dann ging es sofort los mit der Inflation, dass es so schnell so hoch steigen würde. Habe ich selbst nicht geglaubt, konnte ja den Ukraine-Krieg auch nicht voraussehen. Muss das Sachbuch sein oder darf das auch Belletristik sein?
Ja, das darf auch Belletristik sein. Hier empfehlen auch manchmal die Leute das, was bei Ihnen gerade auf dem Nachttisch liegt. Und das muss eben nicht immer so sein. Der Herr Barion hat ja gerade letzte Woche noch einen Roman empfohlen, der im Augenblick auf seinem Nachttisch liegt. Also bitteschön, auch gerne aus dem Bereich der Belletristik.
Genau, dann nehme ich auch den Roman, den ich im Sommer gelesen habe, passend zum Sommer. Das Buch Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk. Ist eine spannende, sehr kurzweilige Geschichte. Heinz Strunk ist bekannt durch Fleisch ist mein Gemüse und hat auch dieses Buch Der goldene Handschuh geschrieben über diese Mordserie in Hamburg in den 70er Jahren, die ja nicht witzig war. Und das kann man sehr, sehr gut lesen. Ist für jeden, der so aus dem Business kommt, vielleicht auch ganz spannend. Da geht es um einen Anwalt, dessen Leben sich in einem Sommer stark verändert. Das wäre das, was mir als Empfehlung so am naheliegsten jetzt erscheint.
Herr Risse, ich bedanke mich für das Gespräch. Grüße an alle bei Arcatis, vor allen Dingen an den sehr geschätzten Herrn Dr. Lieber. Meine Damen und Herren, ich danke fürs Zuhören heute. Würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast an den geeigneten Stellen bewerten, wo Sie die Möglichkeit dazu haben, wenn Sie ihn weiterempfehlen an Kollegen und an Freunde, und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.